Ultraviolett.
Heute mit Katharina Usling
und Mira Riegauf. Anderen Menschen die Hand zur Begrüßung zu schütteln, das ist ja eigentlich ein Zeichen von gutem Benehmen. Aktuell wird es aber definitiv lieber gesehen, wenn ich darauf verzichte.
Aber nur weil wir uns ja gerade nicht die Hand geben können, heißt das ja nicht, dass wir uns überhaupt nicht begrüßen. Ich habe zwar im Moment noch nicht eine wirkliche alternative Geste, aber ich habe das Gefühl, dass dem Hallo oder was auch immer gesagt wird, mehr Ausdruck verliehen wird und ich und mein Gegenüber uns dabei bewusster angucken. Mira, wie begrüßt du andere Menschen im Moment?
Also ich muss auf jeden Fall immer sehr stark den Impuls unterdrücken, andere zum Armen. Das ist irgendwie echt immer noch ziemlich ungewohnt. Im Freundinnenkreis finde ich zum Beispiel total cool, sich mit so einem Ellenbogen oder so einem Fußcheck zu begrüßen. Mit meinem Hausarzt zum Beispiel würde ich das allerdings eher nicht machen. Das ist dann doch ein bisschen merkwürdig.
Ja, würde ich, glaube ich, auch eher nicht machen. Heute mussten wir euch ja nur Hallo sagen, so wie sonst auch. Also für euch da draußen hat sich gar nichts verändert eigentlich. Aber trotzdem ist das Thema Berührung ja auch vielleicht bei euch gerade viel präsenter als sonst. Bis vor kurzem noch habe ich im Einzelhandel gearbeitet. Und da kam es gar nicht mal so selten vor, dass mich ein Kunde oder eine Kundin einfach so angefasst hat. Also die Hand auf die Schulter legen oder auf den Arm oder so. Und ob ich das wollte oder sie damit vielleicht eine Grenze überschritten haben, darüber haben sich viele, glaube ich, einfach gar keine Gedanken gemacht. Aber trotzdem war das oft für mich eine Berührung, die ich lieber nicht gehabt hätte.
Und genau daran, also an ungewünschte Berührungen, denken wir oft erstmal, wenn es um das Thema Berührung aus feministischer Perspektive geht. Sexualisierte Gewalt zum Beispiel, also jetzt so als nächsten Schritt, ist da auf jeden Fall auch ein großes Thema. Berührungen haben aber auch noch ganz viele andere Aspekte. Da wäre zum Beispiel die Frage, inwiefern wir physisch und psychisch gesehen Berührungen eigentlich brauchen, damit es uns gut geht.
Denn Berührung meint ja nicht nur sexuelle oder sexualisierte Berührung, sondern fängt ja schon zum Beispiel wenn ich meine Eltern oder meine Geschwister in den Arm nehme. Berührungen sind also nicht nur aus medizinischer Sicht relevant, sondern auch aus gesellschaftlich-philosophischer. Und genau deswegen habe ich mich mit der Philosophin und Dozentin hier an der Uni Bielefeld, Frau Dr. von Wedelstedt, darüber unterhalten.
Berührungen sind also aus verschiedenen Perspektiven und auf jeden Fall auch gesamtgesellschaftlich ein großes Thema. Trotzdem ist es ja letztendlich auch dann was voll Individuelles, welche Berührung ich eigentlich mag, wie viel Berührung ich mag. Und da würde ich aber auch wieder sagen, eigentlich ist auch da das Private sehr politisch. Welche Normen da zum Beispiel wirken, das schauen wir uns auch noch genauer an. Eine warme Tasse Tee in der Hand zu halten, eine Wärmflasche mit ins Bett zu nehmen oder einfach in der Badewanne liegen, das sind schon so Dinge, die ich auf jeden Fall richtig gerne mache, wenn mir kalt ist oder auch, wenn ich mich nicht so ganz wohl fühle. Das sind einfach so Sachen, die es für mich instant sehr gemütlich machen.
Jetzt ist es zwar gerade nicht so richtig kalt draußen, aber ich finde auch, abends mache ich mir schon ganz gerne mal einen Tee und vor allen Dingen oft, wenn es irgendwie Situationen am Tag gab, die blöd gelaufen sind, wenn ich mich gestritten habe oder geärgert habe.
Ja, das sind dann auf jeden Fall so Situationen, wo das einfach gut tut. Und tatsächlich hat es auch einen Grund, warum wir sowas schön finden. Eine warme Tasse Tee zum Beispiel ist nämlich ein Berührungsreiz. Wenn wir sie in den Händen halten, dann spüren wir sie durch unseren Tastsinn. Und je nachdem, was wir anfassen oder eben berühren, hat das Einfluss auf unser Verhalten. Wärme stimmt zum Beispiel milde.
Okay, dann macht es ja auch Sinn, dass ich nach so einem Streit oder einem blöden Tag gerne irgendwie was Warmes, also eine Tasse Tee oder so, in der Hand halte. Vielleicht macht ihr aber auch was ganz anderes gerne, zum Beispiel mit einem anderen Menschen kuscheln.
Berührungen sind aber nicht nur deshalb wichtig, weil wir uns durch sie gut fühlen können, sondern auch, weil wir ohne den Tastsinn als Säugetiere bzw. Lebewesen einfach nicht überleben könnten.
Und auch wenn wir im Alltag oft denken, naja, hören oder sehen ist irgendwie das, was wichtig ist und um in unserer visuellen Welt klarzukommen, ist es nämlich eigentlich der Tastsinn. Durch den können wir uns überhaupt erst in unserer dreidimensionalen Welt zurechtfinden. Und tatsächlich ist Tasten auch der erste Sinn, den wir noch vor der Geburt entwickeln.
Wenn mir im Januar wer gesagt hätte, hey Mira, im März wird es dir verboten sein, deine Freundin Kathi zur Begrüßung zum Arm, den hätte ich und wahrscheinlich die meisten von euch auch wohl für einen ziemlich komischen Kauz gehalten.
Ja, voll. Aber so lustig wir das vielleicht jetzt auch finden, dass es Kontaktbeschränkungen gibt und was die für Auswirkungen auf uns haben können, dürfen wir nicht unterschätzen. Denn Körperkontakt ist für den Menschen doch wichtiger, als viele wissen.
Ich berühre, also bin ich, heißt deshalb auch ein Text der Journalistin Elsa Köster in der Wochenzeitung Der Freitag. Unser Kollege Steven Hartig hat ihn entdeckt und Steven, genau genommen, deshalb machen wir jetzt auch eigentlich die Sendung zu diesem Thema, oder?
Ja, genau. Also manchmal lesen wir etwas und sind dann einfach voll beeindruckt, so viele kluge neue Gedanken, die man so vielleicht noch nie hatte. Und so ging es mir auch mit diesen Texten von Elsa Köster, mit diesen Interviews. Denn sie spricht mit einem Mikrobiologen, einem Haptikforscher und einer Neurowissenschaftlerin basically über die Frage, was passiert da eigentlich gerade mit uns, wenn wir in den letzten Wochen einfach seltener berührt wurden, seltener anderen Menschen nahegekommen sind. Und daraus macht sie eben so diese Interviewreihe. Und dann in dem Text Ich berühre, also bin ich, ordnet sie mehr oder weniger für sich nochmal ein, was sie da eigentlich gelernt hat und kommt zu dem, wie ich finde, krassen Schluss. Was sie da erfahren hat, ist ein, so sagt sie, Skandal. Also sie schreibt mit Blick auf Social Distancing und so weiter, Abstand halten, was wir die letzten Wochen gehört haben. Sie schreibt, wir können uns nicht isolieren. Ich bin nur ich im Wir. Und ich fand diesen Satz irgendwie so schön und kurzum habe ich einfach gelernt, wie ja echt lebenswichtig Berührungen sind und deshalb fand ich eben auch die feministische Perspektive heute in unserer Sendung darauf total spannend und wichtig.
Und fertig war das Ultraviolett-Thema, weil du diesen Artikel gelesen hast und einige werden jetzt vielleicht stutzig und sagen, naja, keine Umarmung ist zwar irgendwie Mist gerade und ich vermisse das vielleicht auch, aber lebenswichtig?
Ja, also wenn wir berührt werden, dann stößt das eben einen echt ziemlich komplexen biochemischen Prozess an, sagt der Haptikforscher Martin Grunwald bei ihrem Interview. Und wie gesagt, relativ kompliziert, aber das Ergebnis davon ist, unsere Herzfrequenz verlangsamt sich, wir atmen flacher, unsere Muskulatur entspannt sich und noch viele, viele andere Sachen. Und er hatte das schöne Wort gewählt, wenn wir berührt werden, ist das wie so ein Rundum-Sorglos-Paket ohne Nebenwirkungen für uns.
Jetzt ist es aber so, dass gerade so durch Social Media, aber auch durch diese Möglichkeiten wie Skype, Zoom oder so, ich ja meine FreundInnen eigentlich den ganzen Tag bei mir habe oder zumindest haben kann, wenn ich möchte. Wieso reicht denn das nicht aus?
Das hat wohl vor allem evolutionäre Gründe, sagt er. Also wenn wir uns mal vorstellen, wir zoomen, das Bild auf dem Laptop, das kann ja eigentlich auch eine Illusion sein. Wenn wir telefonieren, der Ton, den wir da hören, das kann ja eigentlich auch nur geträumt sein. Und Grunwald sagt, wenn wir nicht irgendwie auch körperlich interagieren, den Körper des anderen spüren, in der Nähe haben, dann sind wir uns quasi so kognitiv gar nicht so richtig sicher, ob unser Gegenüber überhaupt existiert. Und was ganz anderes ist das Bindungshormon oder manchmal auch Kuschelhormon genannt, Oxytocin. Das wird nämlich nachweislich Experimente bei Videocalls, Zoom, Skype, was auch immer, einfach nicht ausgeschüttet, sagt die Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme. Und für dieses Oxytocin, was für uns so wichtig ist, warum Berührungen uns auch so gut tun, dafür braucht es eben die Berührung. Und das heißt sowas wie Trost spenden, ne, wenn die Freundin vielleicht einen schlechten Tag hatte. Über Zoom ist das nur sehr, sehr schwer möglich, also hormonell zumindest. Was andere sind zum Beispiel Haustiere, die können das tatsächlich, haben Experimente gezeigt, gut ersetzen. Da stoßen wir Menschen tatsächlich Oxytocin aus, wenn wir zum Beispiel mit unserer Katze schmusen oder so.
Okay, also echte Körperkontakte, echte Berührungen sind wichtig und fehlen uns vielleicht auch. Aber was genau passiert denn mit uns, wenn sie uns jetzt plötzlich fehlen?
Ja, da haben alle drei WissenschaftlerInnen für Elsa Köster eher leider pessimistische Antworten. Also wenn wir länger zu wenig Körperkontakt haben, dann kann das zu leichten bis mittelgradigen Depressionen führen, schwieriges Wort, oder zu verschiedenen Formen von psychosomatischen Erkrankungen. Bei Kindern zum Beispiel sogar zu Entwicklungsstörungen. Und was ganz anderes sind, was eigentlich gerade mit uns in unseren Beziehungen und guten Freundschaften passiert. Also sowas wie Liebe und Mitgefühl, das drücken wir ja vor allem gerne über Berührungen aus. Und wir erkennen Liebe und Mitgefühl so auch am einfachsten über Berührung. Das haben auch Experimente gezeigt. Und wir können das ja aber gerade alle nicht. Wir berühren uns viel weniger. Das heißt, auch unsere Beziehungen verändern sich. Nähe und Bindung sind sozusagen gefährdet. Aber wie gut wir mit diesem weniger an Berührungen klarkommen, das hängt natürlich auch von unserem Typ ab, wie hoch unser, Berührungslevel quasi vorher war.
Jetzt ist für mich total verständlich, wieso man zu dem Thema Berührungen zum Beispiel einen Haptikforscher befragt. Du hast aber auch gesagt, dass Elsa Köster einen Mikrobiologen interviewt hat. Und das ist eigentlich gar nicht so das Erste, was mir so bei dem Thema einfällt. Was sagt denn der dazu, dass wir uns gerade eher weniger berühren?
Ja, nochmal eine ganz andere Perspektive. Also der Mikrobiologe Thomas Bosch erzählt ihr, wir sind eigentlich nie so wirklich alleine. Also so oft wir uns das vielleicht auch einreden, wenn wir länger niemanden gesehen haben, wir sind nie alleine, denn der Mensch ist ein Metaorganismus, so nennt das die Wissenschaft. Also wenn ihr jetzt mal so auf eure Hand oder irgendwo auf eure Haut guckt, ein so ein Quadratzentimeter von eurer Haut, das ist echt nicht so viel, da leben alleine 1 Million Kleinstlebewesen. Vor allem Bakterien sind das und diese Billionen kleinen Lebewesen sind unser Mikrobiom, so nennt man das. Und dieses Mikrobiom interagiert quasi mit anderen Mikrobiomen von anderen Menschen, Menschen, denen wir nahe kommen, mit denen wir in der Beziehung sind, mit denen wir vielleicht schlafen oder mit denen wir einfach nur zusammen wohnen. Und höchstwahrscheinlich ist es eben so, wir sind ja soziale Wesen als Menschen, dass uns diese Interaktion unserer Mikrobiome überhaupt erst maßgeblich fit und gesund hält. Also er erzählt zum Beispiel von einem Experiment. Mäuse wurden per Kaiserschnitt geboren und dann steril aufgezogen. Und diese Mäuse hatten dann viel, viel mehr Defekte und waren viel weniger kontaktfreudig als normale Mäuse. Und die Forschung ist dann noch nicht abgeschlossen, aber Bosch sagt basically, es gibt viele, viele Hinweise, dass dieser fehlende Körperkontakt, dieser fehlende Austausch unserer Mikrobiome quasi uns beeinflusst, beziehungsweise das Mikrobiom selbst beeinflusst. Und auch deshalb kann uns wohl Kontaktlosigkeit krank machen.
Okay, das heißt, ich nehme mir auf jeden Fall für die nächste Umarmung, wenn ich denn wieder darf, von meiner Familie oder meinen Freunden vor, die doppelt so oft oder so lange zu drücken, wenn wir es denn wieder dürfen.
Die Interviews von Elsa Köster, die legen wir euch auf jeden Fall sehr ans Herz. Wir haben sie euch auf radioherz.de verlinkt. Oder ihr gebt einfach in die Suchmaschine eurer Wahl die Stichworte Freitag und Berührung ein, dann taucht er auch auf. Einige spannende Aspekte daraus hat uns Steven ja gerade schon vorgestellt. Danke dir dafür.
Gerne.
Ultraviolett.
800 Mal, so oft berühren wir uns am Tag oder bis zu 800 Mal berühren wir uns am Tag tatsächlich selbst und das ist uns oft gar nicht so klar. Anders sieht das aus, wenn wir von anderen Menschen berührt werden oder wir andere Menschen berühren. Das machen wir in der Regel sehr bewusst.
Worüber wir uns aber wiederum dann nicht so häufig Gedanken machen, ist, dass wir uns fragen, wann eine Berührung überhaupt gut ist und welche Rolle Moral eigentlich dabei spielt.
Deshalb habe ich mich mit Frau Dr. von Wedelstedt unterhalten. Die ist Philosophin und forscht hier an der Uni Bielefeld zur Philosophie der Sexualität. Und ich habe sie mal gefragt, was überhaupt eine gute bzw. eine moralische Berührung ist.
Also ich würde das Moralische erstmal draußen lassen. Und da, glaube ich, kann man dann ganz simpel erstmal sagen, was ist eine gute Berührung? Eine, die sich gut anfühlt. Erstmal ganz unvoreingenommen. Und da fällt sich ja jeder und jedem auch was anderes ein, was das ist oder Situationen, wo sich etwas, eine Berührung gut angefühlt hat. Wenn man das Moralische als Bewertungsdimension hinzunimmt, dann muss ich dieses unvoreingenommene Urteil gar nicht unbedingt ändern, sondern ich glaube, es gibt ganz viele Berührungen, die schön sind und auch moralisch völlig unproblematisch. Aber es kann natürlich auch Berührungen geben, wo man denkt, dass sie sich vielleicht schön anfühlen und die trotzdem moralisch problematisch sind. Und ich glaube, dann ist man sofort bei der Frage von Zustimmung oder Einvernehmlichkeit. Ne? Also, dass man sagen muss, im Bereich der Berührung ist eben das zulässig, wo jemand eingewilligt hat, berührt zu werden auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn so eine Einwilligung nicht vorliegt, dann ist es eben auch nicht in Ordnung. Das gilt sicher nicht für alle Berührungen oder ist nicht bei allen Berührungen, führt das zu den gleichen Ergebnissen. Ne? In der Straßenbahn, in der vollen Straßenbahn ist ja auch eine Situation, die man im Moment jetzt eher nicht erlebt. Aber früher, wenn man mit der Linie 4 um 21:45 unterwegs war, dann war es halt knallvoll und da ist es natürlich einfach zu Berührungen gekommen, die man nicht explizit wollte und in die man vielleicht auch nicht eingewilligt hätte, die dann einfach der Situation geschuldet waren, wo man sicher sagen würde, das ist in den allermeisten Fällen moralisch völlig unproblematisch. Aber in solchen Fällen, wo es jetzt nicht um extreme Enge oder so geht, ist, glaube ich, dann immer klar, dass erstmal Einwilligung das Kriterium dafür ist, was moralisch zulässig ist.
Und ist dann auch Einwilligung das Moment, was vielleicht eine gleiche Berührung in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich bewerten lässt. Also ich denke jetzt zum Beispiel daran, wenn ich mich mit einer Freundin treffe, dass ich die vielleicht umarme oder ihr die Hand gebe oder was Ähnliches zur Begrüßung und dass das dann eine Berührung ist, die ich selbst als gut bewerte und als zulässig. Wenn jetzt aber vielleicht mein Chef oder meine Chefin so auf mich zukommen würde und das machen würde, eben anders bewerten würde. Ist das so, ist dann Zustimmung das Kriterium, an dem das hängt, oder macht das noch was anderes aus, wann eine Berührung eher unzulässig wird?
Ich glaube, viel hängt da an Zustimmung, aber nicht alles. Das kommt, glaube ich, jetzt gerade in dem Beispiel ganz gut raus, dass man sagen würde, das kann natürlich sein, dass sie das in Ordnung finden, wenn ihr Chef sie in den Arm nimmt, weil ihr Chef macht das einfach so. Und also jetzt nicht im Sinne von vor MeToo, sondern wirklich im Sinne von, das ist bei ihnen da einfach so und das ist wirklich für alle auch so in Ordnung. Da wird dann auch nicht explizit Zustimmung eingeholt, sondern das ist einfach dann was, wo man irgendwie ja so dran gewöhnt ist. Also ich glaube, so einen Moment gibt es dabei schon auch, dass bestimmte Dinge als akzeptabel gelten, weil man so daran gewöhnt ist. Also zum Beispiel dieses sich die Hand geben ist ja eben auch eine Form von Berührung, die man auch in sehr formellen Kontexten ja durchaus kennt. Aber das sind, oder da würde man natürlich sagen, das sind keine sehr intimen Berührungen. In dem Moment, wo es um intimere Berührungen geht, und da gehört sicher eine Umarmung dazu, in dem Moment kommt man, glaube ich, um die Einwilligung eigentlich nicht herum.
Jetzt haben Sie eben schon auch einmal intimere Berührungen angesprochen. Was unterscheidet eine Berührung wie eine Umarmung dann von einer sexuellen Berührung? Also weil auch eine Umarmung oder einen in den Arm nehmen kann ja durchaus was Sexuelles haben.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die total schwer zu beantworten ist. Ich glaube, das sieht man am besten daran, wenn man sich vorstellt, dass eine Berührung völlig eine Umarmung völlig unschuldig anfangen kann und sie dann irgendwann umschlägt und man merkt, oh, jetzt entwickelt sich hier gerade mehr, obwohl sich an der Berührung eigentlich nichts verändert hat. Und dann ist die Frage, wie kann man diesen Umschlag beschreiben? Kann man den überhaupt beschreiben? Also ich glaube, wenn man sich fragt, was ist eine sexuelle Berührung, dann gibt es klare paradigmatische Fälle. Also Penetration ist eine Form von Berührung, das ist eine sexuelle Berührung. Masturbation ist auch, würde ich sagen, ein paradigmatischer Fall von sexueller Berührung. Dann gibt es ganz viele Berührungen, die sind das nicht. Und dann gibt es einen ganz großen Graubereich, wo Berührungen sexuelle sein können oder auch nicht. Wenn man versucht, das zu bestimmen, kann man, oder genauer zu bestimmen, dann kann man unterschiedliche Wege einschlagen. Man kann versuchen, zum Beispiel über die Intention zu gehen, also zu sagen, sexuelle Berührungen sind solche, die mit der Intention, jemanden zu erregen, zum Beispiel ausgeführt werden. Das kommt aber natürlich auch relativ schnell an seine Grenzen, wenn man eben an das Beispiel denkt, dass nämlich so eine Umarmung ganz unschuldig anfängt und dann plötzlich beide merken, oh, hier passiert ja gerade was, woran wir gar nicht gedacht hatten oder so, also eben an so einen Umschlag, dann gab es ja eigentlich die Intention gar nicht, jemanden jetzt zu erregen, aber es ist trotzdem passiert. Es passt auch da nicht, wo jemand erregt wird von Berührungen, die gar nicht dazu gedacht sind, jemanden zu erregen. Also insofern kommt das mit der Intention doch relativ schnell an die Grenzen und dann ist aber nicht so ganz klar, was ein anderes gutes Kriterium sein könnte. Also es ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn man versucht zu sagen, nicht was ist eine sexuelle Berührung, sondern was ist eine sexuelle Handlung. Dann könnte man sagen, es sind Handlungen, die auf bestimmte Dinge zielen und dann also zum Beispiel auf bestimmte Art von körperlicher Erregung zielen. Und dann könnte man gucken, ob man davon ausgehend Berührungen bestimmen könnte. Aber ich glaube, da gibt es einfach einen Graubereich und den wird so leicht keine Definition finden, die dafür sorgt, dass es diesen Graubereich nicht mehr gibt.
Jetzt ist ja klar, dass Berührungen irgendwie total wichtig sind und ja, gibt viele Menschen, die, weil sie alleine leben, zum Beispiel Haustiere haben und sich darüber Berührungen abholen. Und es gibt auch mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, sich Berührungen zu kaufen. Also zum Beispiel, ich kann zur Massage gehen oder es gibt mittlerweile auch Kuschelpartys, auf die ich gehen kann. Könnte man deshalb vielleicht sagen, dass es ein Recht auf Berührungen gibt?
Also ich würde erstmal sagen, es gibt ein Bedürfnis nach Berührung und deshalb gehört es, glaube ich, zu einem guten Leben irgendwie auch dazu, dass es Berührungen im eigenen Leben gibt. Weil ich glaube, wenn ein so fundamentales Bedürfnis gar nicht befriedigt wird, dann stellt es ein Problem für ein gelungenes Leben dar. Also ich glaube, da fehlt dann tatsächlich einfach was. Wenn man jetzt von einem Recht auf Berührung spricht, dann klingt es halt schnell so, als hätte man ein Recht auf jede Berührung, die man möchte. Und das hat man ganz bestimmt nicht. Sondern man hat natürlich ein Recht nur auf die Berührung, wo andere einen auch berühren möchten. Deshalb, ja, also ich würde eher von einem Bedürfnis sprechen und davon, dass es wichtig ist, dass dieses Bedürfnis wahrgenommen wird und dass man irgendwie eine Möglichkeit findet, dieses Bedürfnis zu befriedigen, ohne aber zu sagen, es gibt ein Recht auf Berührung ganz pauschal.
Ein pauschales Recht auf Berührung haben wir also nicht, aber wir alle haben ein großes Bedürfnis nach Berührung und dass dieses Bedürfnis befriedigt wird, gehört für Frau Dr. von Wedelstedt für ein gelungenes Leben dazu.
Und im Umkehrschluss heißt es ja auch, wenn ich nicht berührt werde, kann es sein, dass mir auf Dauer etwas fehlt. Fehlende Berührungen können nämlich auch ganz schön einsam machen.
Und diese Einsamkeit kann uns ernsthaft krank machen und zum Beispiel zu Depressionen führen. Das muss man natürlich nicht bei jedem Menschen so sein, weil jeder Mensch unterschiedlich häufig Berührung braucht. Es ist aber dann auch immer nicht so ganz einfach, selbst zu merken, dass Mensch einsam ist und dass es einem oder einer dadurch eben schlecht geht.
Und wenn ihr euch einsam fühlt und also gerade die Kontaktbeschränkungen mit Corona haben das Ganze ja auch vielleicht nochmal ein bisschen verschärft, dann solltet ihr das auf jeden Fall ernst nehmen und ihr solltet versuchen, wenn es euch möglich ist, ein paar Kontakte herzustellen, euch nach Möglichkeiten mit Menschen, die ihr gerne in eurer Nähe habt, zu verabreden, zu treffen und das Thema auch möglichst ansprechen.
Und solltet ihr gesundheitlich wirklich richtig darunter leiden, könnt ihr euch natürlich auch professionelle Unterstützung holen und zum Beispiel mit eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin darüber sprechen. So wie Normen unser Sozialverhalten beeinflussen, haben sie aber auch Einfluss auf Berührung und zum Beispiel, welche Berührung zur Begrüßung oder eben im Arbeitskontext legitim ist, zum Beispiel sowas wie Händeschütteln.
Was mir auch total lange nicht klar war, ist, dass zum Beispiel es da auch eine Verbindung mit patriarchalen und heteronormativen Strukturen gibt. Das heißt, die haben auch auf jeden Fall einen Einfluss auf die Normen und die wiederum auf die Art und Weise, wie wir Menschen berühren oder wie wir Berührung wahrnehmen. Das heißt zum Beispiel in der Praxis, dass manche sexuellen Berührungen viel schambehafteter sind als andere, zum Beispiel Praktiken, die den Anus mit einbeziehen. Also das ist für viele Menschen so ein absolutes No-Go und das hat auf jeden Fall auch was damit zu tun, was so in unserem Patriarchat und unserer Heteronormativität die gewünschte Art ist, miteinander Sex zu haben.
Genau, also überhaupt sich sexuell zu berühren. Also irgendwie ganz lange ging man ja davon aus oder gibt so dieses Vorurteil, dass richtiger Sex, was ich sowieso schon eine merkwürdige Phrase finde, erst dann richtig ist, wenn eine Penetration zustande kommt. Und alles andere, was irgendwie so drumherum passieren kann oder was auch mal passieren kann, wenn man Sex hat, obwohl es gar keine Penetration gibt, das wird irgendwie völlig vergessen.
Ja, und das
passt ja gar nicht
dazu. Das Gruselige dabei ist ja, also klar, es ist irgendwie, also wir wissen, es ist super veraltet, aber tatsächlich, wenn wir uns so Konzepte wie so Jungfräulichkeit angucken, ab wann Menschen und besonders auch Frauen sagen, dass sie ihre Jungfräulichkeit verloren haben, das ist total an diese Penetration geknüpft und das wird ja auch, also das ist ja auch sowas, was in Schulbüchern, also so Biologie-Aufklärungsunterricht, oh mein Gott, das ist so veraltet, aber es ist auf jeden Fall was da auch so auftaucht und was zum Beispiel auch so nicht heterosexuellen Kontakt irgendwie so vollkommen exkludiert.
Genau, es kann ja auch zum Beispiel einfach sein, dass ich das erste Mal Sex mit einem gleichgeschlechtlichen Partner oder Partnerin habe, aber demnach hätte ich dann einfach gar keinen richtigen Sex und wäre vielleicht noch Jungfrau. Und das ist totaler Quatsch, weil das ja auch eine Vorstellung von Beziehung aufgreift. Also ich bin eine Frau und habe mit einem Mann das erste Mal Sex und dann bleibt das auch so und am besten bleibt das auch monogam und was anderes passiert einfach überhaupt nicht.
Mhm. Ja, da merkt man so voll, also auch andere Beziehungsformen werden da einfach abgewertet. Also ich meine, klar, wir haben, also gerade wenn wir uns so die rechtliche Lage und so angucken, so, also ganz lange wurde ja die Ehe zwischen Homosexuellen gar nicht so bewertet wie eine Ehe zwischen heterosexuellen Paaren und da geht es auch viel auch so um so rechtliche Gleichstellung oder auch steuerliche Vorteile und so. Aber da merkt man halt auch, welche Beziehungsmodelle eigentlich gefördert sind. Und zum Beispiel, wenn jetzt drei Menschen zusammen ein Kind haben, dann geht es halt rechtlich nicht, weil du das nicht eintragen kannst, weil unsere Bürokratie das nicht erlaubt.
Ist immer eine Person ausgeschlossen.
Mhm. Und das zeigt auch nochmal so total stark, welches Beziehungsmodell eigentlich so erwünscht ist. Und klar, dass das dann halt auch wieder Einfluss auf Berührungen hat. Also, dass Berührungen hauptsächlich in so einer monogamen Konstellation stattfinden sollen. Und wenn man dann irgendwie Kontakt zu einer Person hat, die irgendwie poly unterwegs ist oder so, dann ist es erstmal so ein totales Irritationsmoment. Zumindest erlebe ich das auf jeden Fall so. Und es ist halt auch so, es wird schon auch, also es findet auch schon einfach eine Abwertung statt. So dieses, dass erstmal unterstellt wird, dass da irgendwie Betrug oder whatever irgendwie im Spiel ist. Das ist ja was, was dann so ganz schnell kommt.
Und das ist ja auch was, was von außen so zugeschrieben wird. Also es ist für viele total komisch in der Öffentlichkeit, immer noch auch Paare zu beobachten, die sich berühren, die eben nicht diesem cis-heteronormativen Bild entsprechen und irgendwie eine Familie gründen wollen und so weiter. Und das wird so gejudged von außen, obwohl die Person gar nicht mal nachfragt, was da überhaupt los ist.
Mhm. Ja, und ich glaube, diese Aufzählung, mit der wir gerade angefangen haben, das ist auf jeden Fall was, was man noch so ewig weiterführen kann. Aber es zeigt auf jeden Fall ganz gut, wie dolle uns Normen und gerade so Normen beeinflussen. Nicht nur irgendwie so Heteronormen, sondern auch patriarchale Strukturen, die ja auch ein bestimmtes Verhalten und bestimmte Handlungen zur Norm erklären. Und ich finde es halt so krass, weil das so eine Wirkung hat auf etwas, was ja eigentlich was total Intimes ist. Also die Berührung, die ja häufig meist nur unter so zwei Menschen geteilt wird. Kein Interesse an sexuellen Berührungen. So würden wahrscheinlich viele den Begriff Asexualität verstehen. Tatsächlich ist das Ganze aber schon noch ein bisschen komplexer. Das zeigen auf jeden Fall die Vorurteile, mit denen sich Asexuelle doch recht häufig noch rumschlagen müssen.
Wenn ich Berichte von Asexuellen lese, die zum Beispiel ganz unverschämt gefragt werden, ob das auch heißt, dass sie nicht masturbieren. Um solche unangebrachten Fragen zu vermeiden, gibt es jetzt eine grobe Zusammenfassung, wie Asexualität definiert werden kann, von unserer Kollegin Ida Altheide.
Um zu erklären, was Asexualität meint, gucken wir uns mal die asexuelle Pride-Flagge an. Da sehen wir von oben nach unten einen schwarzen, einen grauen, einen weißen und einen lila Streifen. Schwarz steht für reine Asexualität. Per Definition heißt das, dass Personen, die sich als asexuell identifizieren, kein sexuelles Verlangen haben. Ganz streng genommen würde das auch für Masturbation gelten. Heißt aber nicht, dass das in der Realität auch so ist. Das ist sehr individuell abhängig. Damit sind wir auch schon bei der zweiten Farbe, nämlich Grau. Grau steht für Grey Asexuality, also graue Asexualität. Und heißt einfach, dass Asexualität ein Spektrum ist. Zwischen reiner Asexualität und Sexualität. In das graue Spektrum fallen alle, die nur gelegentlich oder unter bestimmten Umständen Sex wollen, etwa Demisexualität, was so viel heißt wie halbsexuell. Diese Orientierung beschreibt, dass eine demisexuelle Person Sex und Liebe nicht voneinander trennen kann. Und damit sind wir auch schon mehr oder weniger bei dem weißen Streifen angekommen. Der steht für die nicht-asexuellen PartnerInnen. Asexualität schließt das Bedürfnis nach einer romantischen Beziehung nämlich nicht aus. Das wäre dann Aromantik. Aromantik wiederum schließt das Bedürfnis nach Sex nicht unbedingt aus. Ganz im Gegenteil können aromantische Menschen etwa hypersexuell sein und sich mit jeder anderen sexuellen Orientierung identifizieren. Und beim Thema alle anderen sexuellen Orientierungen reden wir jetzt über den lila Streifen. Lila steht in der Flagge für die Community und Solidarität. Community im Kleinen für den Austausch und Zusammenhalt innerhalb der asexuellen Community, aber auch ausgeweitet auf die gesamte LGBTQIA-Szene.
Und die Sichtbarkeit in der LGBTQIA IA-Szene ist leider nicht immer so selbstverständlich gegeben. Sie werden zum Beispiel mit der Begründung exkludiert, dass Asexuelle nicht so sehr diskriminiert werden wie Menschen mit anderen Orientierungen und Identitäten.
Und ich meine, klar, Asexuelle machen nicht die gleichen Erfahrungen wie zum Beispiel jetzt ein Paar, das offen homosexuell lebt. Gleichzeitig sind ja auch Bisexuelle nicht temporär weniger Teil der Community, nur weil sie sich gerade nicht mit einer gleichgeschlechtlichen Person in einer Beziehung finden. Also das finde ich irgendwie ein super schwieriges Argument.
Ja, und der Hauptgrund, wieso Asexuelle in unserer Gesamtgesellschaft diskriminiert werden, sind Vorurteile, wie zum Beispiel, dass Asexuelle per se keine Berührung mögen. Und das trifft ja einfach gar nicht auf jede asexuelle Person zu. Das macht es ihnen aber zum Beispiel schwerer, körperliche Beziehungen zu nicht-asexuellen Menschen einzugehen. Und wieso das so ist, erklärt unsere Kollegin Paulina Hochbaum.
Asexualität, das bedeutet die Abwesenheit eines sexuellen Verlangens. So zumindest lautet die Definition, wenn man den Begriff asexuell als Ausprägung von Sexualität sieht. Asexualität ist aber keine sexuelle Orientierung wie Homo- oder Bisexualität. Stattdessen ist sie ein Extrem auf einer Skala zwischen Asexualität und Hypersexualität. Oft wird asexuellen Menschen nachgesagt, dass sie keine Berührungen mögen. Das kann Mensch aber so nicht pauschal sagen. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die sich als asexuell identifizieren, sich aber trotzdem selbst berühren und masturbieren. Das eine schließt das andere also nicht zwangsläufig aus. Das Nichtverlangen nach Sexualität generell oder mit anderen Menschen bedeutet nicht, dass asexuelle Menschen sich nicht nach Berührung oder Zärtlichkeit sehen. Der Psychologe Guido Gebauer hat sich näher mit dem Thema befasst. In einer Umfrage mit mehr als 700 TeilnehmerInnen fand er heraus, dass rund 3/4 der asexuellen Menschen ein Bedürfnis nach Zärtlichkeit haben. Diese körperlichen Kontakte werden dann allerdings nicht als sexuell bewertet. Auch eine Partnerschaft wünschen sich 66% der Befragten. In einem Artikel von Deutschlandfunk Kultur machten einige Betroffene klar, dass sie sehr wohl an Beziehungen interessiert sind. Die können dann entweder zwischen zwei asexuellen Menschen oder einer asexuellen und einer sexuellen Person geführt werden. Die Ablehnung von körperlichen Berührungen kann also nicht direkt mit Asexualität in Verbindung gebracht werden. Ob Menschen sich berühren lassen wollen, ist wie bei jeder anderen sexuellen Ausprägung auch individuell. Allerdings berichten asexuelle Menschen oft von Erfahrungen, die sie beim Wunsch nach Berührung von anderen Menschen entmutigen. Kommentare wie: Erst machst du mich an und dann geht es nicht weiter? Dann lass es doch einfach ganz! Machen es asexuellen Menschen schwer, ihrem Wunsch nach Berührung nachzugehen, ohne durch rücksichtslose Erwartungen unter Druck gesetzt zu werden. Asexuelle Menschen zu sexuellen Handlungen zu drängen oder zu überreden, weil vorher körperliche Nähe zugelassen wurde, ist wie bei jeder anderen sexuellen Ausprägung auch übergriffig und eine Form von sexuellem Missbrauch.
Asexualität muss nicht bedeuten, keine Berührung zu mögen. Auch Beziehungen zwischen zum Beispiel sexuellen und asexuellen Menschen sind grundsätzlich möglich. Und ich meine, da gilt ja, was auch für alle anderen Beziehungen gilt, dass es einfach wichtig ist, über Grenzen und Bedürfnisse zu sprechen und diese dann auch zu respektieren. Wieso wir Berührung brauchen, was eigentlich gute Berührungen sind und wie Berührung mit Sex und Sexualität zusammenhängt, darüber haben wir heute bei Ultraviolett gesprochen.
Und natürlich sind uns noch 1 Million andere Themen in der Vorbereitung eingefallen, die wir aus Platzgründen rausschmeißen mussten oder nicht erst reinnehmen konnten. Zum Beispiel sowas wie Vaginismus oder überhaupt, dass bestimmte Berührungen nicht mehr als schön empfunden werden können, weil man ein Trauma hat. Oder sowas wie sexpositiver Feminismus und Sexarbeit und Berührungen gegen Bezahlung.
Ja, und Sexarbeit ist ja auch jetzt gerade einfach so ein mega relevantes Thema, wenn wir uns so die neuen Corona-Verordnungen ansehen. Es darf im Prinzip alles wieder stattfinden. Ich darf 50 Leute auf meine Hochzeit einladen, aber Sexarbeit ist nicht weiter möglich.
Genau.
So, und das ist halt eh schon eine sehr, sehr prekäre Arbeit. Und ich finde, das ist ein Thema, dem wir uns auf jeden Fall auch hätten widmen können.
Genau. Also vielleicht gibt es demnächst dazu mal eine Sendung. Ich glaube, damit könnten wir auf jeden Fall eine ganze Sendung füllen.
Aber ihr merkt, viele Themenideen, wir wählen da auch nur so ein bisschen aus, okay, was finden wir spontan richtig interessant, wo haben wir das Gefühl, was gut erklären, gut recherchieren zu können. Aber wenn ihr andere von diesen Themen spannend findet oder grundsätzlich auch mal Vorschläge habt, wie wir unsere Sendung gestalten können, wenn ihr Kritik habt, Anregungen, wir freuen uns immer total darüber. Schreibt uns doch einfach eine E-Mail an ultraviolett@radioherz.de oder ihr könnt uns auch einfach bei Instagram schreiben.
Wir sind Kati und Mira und das war Ultraviolett und wir haben 1 Stunde über das Thema Berührung gesprochen. Habt noch einen schönen Abend.
Ultraviolett.